Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Heute wieder mit einer Le Brunch-Folge. Ich bin der Manu, bei mir ist der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guck, da haben wir nämlich schon das Problem. Bei mir ist der Herr Raumer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich müsste mir noch unbedingt einen Spitznamen für dich überlegen, weil wir heute nämlich den Daniel wieder zu Gast haben. Onkel Daniel, guten Morgen.
Guten Morgen und guten Sonntag allerseits.
Genau, wir sind ja schon ein bisschen später. Es ist ja gar nicht mehr so morgens. Wir brunchen ja hier schon gemütlich zusammen. Du bist der Daniel. Du hast jetzt unserem zweiten Gast das Wort schon quasi abgeschnitten. Du warst ja schon ein paar Mal zu Gast. Deswegen lasse ich die Linda sich zuerst vorstellen. Guten Morgen, Linda.
Ja, guten Morgen, Daniel, Daniel und Manu.
Linda, du warst noch nicht da. Deine Stimme hat man vielleicht schon mal gehört. Aber stell dich doch am besten kurz vor, was du machst und wer du bist.
Ja, Linda mit Nachnamen Breitlauch. Ich bin Professorin für Game Design, also genau genommen Intermediate Games an der Hochschule in Trier. Wir haben dort eine relativ große Fachhochschule mit einem ziemlich imposanten Studiengang DMS, also digitale Medien und Spiele. Das ist der ganze Bereich Programmierung. Und wir haben einen Fachbereich Gestaltung und in diesem Fachbereich Gestaltung kann man eben auch Game Design als Spezialisierung wählen im Kontext von Design-Aspekten. Und damit waren wir sogar, oder war die Hochschule, ich bin ja erst seit einem Monat dabei, seit diesem Semester bin ich erst dabei, damit war die Hochschule tatsächlich doch durchaus Vorreiter von staatlichen Hochschulen in Deutschland. Bevor andere Studiengänge so nach und nach aus dem Boden gewachsen sind. Inzwischen gibt's ja in Deutschland schon kläglich viele Studiengänge zum Thema Game Design, Game Development.
Ist aber schon sehr praktisch orientiert bei euch, oder?
Also ja, Intermediate Design ist der Studiengang, in dem ich bin. Und diese Spezialisierung Games ist in der Tat relativ, praktisch praxisorientiert, ja, projektorientiert, würde ich mir sagen. Also wir haben natürlich einen hohen Anteil Theorie auch dabei, aber tatsächlich läuft es insgesamt darauf hinaus, viele Projekte selber zu machen, also das ein Halbjahresprojekt ist oder ein Einhalbjahresprojekt, sodass man tatsächlich auch ein Spiel fertig machen kann, Spieleprototypen fertig machen kann, sodass auch die Forschung nicht hinten dran bleibt. Wir haben also in vielen Bereichen strecken wir da die Fühler aus, aber der wichtigste Punkt ist, dass wir eben sehr interdisziplinär wirken können. Also im Fachbereich Gestaltung gibt es eben noch andere Studiengänge, Mode, Architektur zum Beispiel oder sowas. Und da entwickeln sich immer ganz interessante Synergieeffekte, ne, wo man schöne gemeinsame Projekte machen kann, die dann mal so ein bisschen anderen Fokus bekommen, als was man so üblicherweise kennt. Also durchaus auch mit künstlerischem Anstrich, mit gesellschaftskritischem Anstrich und sowas.
Ganz kurz, ich höre mich doppelt irgendwo.
Ja, irgendjemand hat seine Boxen an.
Ich höre mich selber beim so als aus dem Lautsprecher raus. Jetzt ist weg. Test, Test, Test. Ja. Okay.
Ja.
Gut.
Ja.
Linda, wie grenzt sich das ab von diesen Game Study Studiengängen? Also bei euch ist es nicht so dieser klassische Game Studies, sondern wirklich am Ende landet man in der Spieleentwicklung, in den Berufen, sage ich jetzt mal.
Naja, wenn man es ganz streng nimmt, gibt es meines Wissens keinen echten Game Studies Studiengang in Deutschland. Also Game Studies wäre ja sozusagen der Teil, der sich rein wissenschaftlich mit Spieletheorie und sowas beschäftigt. Wobei Game Studies natürlich immer ein Teil von Game Design ist, der Game Design Ausbildung ist. Alle meine Studenten wollen tendenziell schon in die Branche, die möchten Spiele entwickeln, klar, sind aber in der Tendenz so eher so über den Tellerrand Schauer. Also die können, wenn es drauf ankommt, können die auch mal ein Corporate Design entwickeln oder auch mal ein kleinen Trailer machen oder kennen sich ein bisschen aus mit Filmen, Webseitengestaltung und so weiter. Also die sind insgesamt so vom Designansatz ein bisschen breiter aufgestellt Richtung, sagen wir mal, Oberbegriff neue Medien, ja. Und konzentrieren sich eben sehr stark auf den gestalterischen, auf den Designaspekt, bis hin also zum künstlerischen Aspekt. Das heißt, die können sich auch selber sehr ausprobieren, was so ein richtiger Indie-Gedanke eben manchmal ist. Ne? Wir probieren mal was ganz anderes, das, was noch keiner gemacht hat. Und das Schöne ist halt, dass wir die Möglichkeit haben, also insbesondere mit dem Fachbereich Informatik da zu kooperieren, die also im Moment meines Wissens 600 Spieleprogrammierer ausbilden. Das ist natürlich für uns absolut luxuriös. Ich glaube, es gibt keinen Studiengang in Deutschland, der mehr Spieleprogrammierer ausbildet. Und die sind echt super, super fit. Also wir werden ja gleich dazu kommen. Ne? Die machen also zum Beispiel solche Forschungsprojekte mit Oculus Rift und sowas. Also sehr spannende Experimentalprojekte, die aber eben auch ganz stark forschungsorientiert sind.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, über den Tellerrand blicken ist heute ein gutes Stichwort. Wir wollen so ein bisschen Ausblick und gleichzeitig auch eine Metadiskussion starten. Deswegen bist du quasi hier für diesen akademischen Part und für den richtig schönen, handfesten, klassischen Praxisbereich, Daniel, habe ich mir heute dein Unboxing-Video angeschaut. Du bist quasi der Mann von der GameStar, von der GamePro und hast diese Dinger auch wirklich ausprobiert. Unser Thema soll heute sein Virtual Reality und du hast just heute, glaube ich, die neue Oculus Rift ausgepackt, richtig?
Genau so ist es. Also demnach bin ich dann der Mann fürs Profane.
Hast du gesagt.
Tatsächlich habe ich damals im März im Namen der Redaktion von GameStar und GamePro die zweite Entwicklerversion der Oculus Rift, also die DK2, Developer Kit 2, bestellt bei Oculus. Und gestern kam sie an, endlich. Und habe mich gestern schon eine ganze Weile mit dem Ding beschäftigt und heute eben das Unboxing-Video dazu gemacht. Das kann man auf GameStar.de anschauen oder im GameStar-YouTube-Kanal. Und habe ja die erste Entwicklerversion von der Oculus schon eine ganze Weile ausprobiert mit allen möglichen Demos, um mir da ein Bild zu machen und war jetzt sehr gespannt auf die neue. Bin auf relativ hohem Niveau bisschen enttäuscht davon, von der Technik, aber das liegt wohl auch daran, dass die für die neue Version noch nicht so viel Software da ist, aber einen Einblick in die Zukunft von Virtual Reality kriegt man mit der schon ganz gut und das soll ja heute auch das Thema sein.
Genau, das Thema kam mir deswegen jetzt so hoch, weil ich eben auch jetzt Termine für die Gamescom geplant habe mit Sony und so weiter. Und da eben auch, letztes Jahr war ja Oculus Rift schon allgegenwärtig. Also es gab eben auch vereinzelte Stände, was weiß ich, dieses Eve Valkyrie zum Beispiel von den Eve-Entwicklern, die so als Side-Project eben schon so ein Oculus Rift-Projekt gestartet haben. Aber eben auch Oculus selber war da. Und jetzt dieses Jahr glaube ich, dass das so richtig großes Thema nochmal werden wird, weil Sony eben auch jetzt ein eigenes Projekt gestartet hat mit diesem Morpheus. Hast du dieses Project Morpheus schon gesehen? Hast du das schon ausprobiert?
Leider noch nicht. Das gab es, soweit ich weiß, bisher nur in den USA zu sehen, bei der GDC, glaube ich, und auf der E3. Das haben die lieben Kollegen von den Redaktionen teilweise schon ausprobiert, vor allem der Herr Stange, der neben mir in der GameStar und GamePro-Redaktion der größte VR, sag ich mal, Enthusiast ist.
Der Stangelnator?
Nee, der Stangelnator ist Florian Stangel von Computec und
siehste,
Sebastian.
Siehst du, so ein Namen fehlt dir. Sowas brauchst du noch.
Stangelnator?
Ja.
Kann ich ganz gut drauf verzichten. Aber,
das finden wir schon auch in diesem Podcast.
Nee, die Morpheus hatte ich noch nicht auf. Die ist wohl auch nicht so weit weg von der Rift jetzt. Die eine hat die einen Stärken, die anderen. Das weiß ich jetzt auswendig leider gerade so nicht. Soweit ich weiß, hat aber zum Beispiel Sony angekündigt, dass vom Display her, dass das auch in der Consumer-Version, die wann auch immer dann erscheinen mag, bei der Auflösung bleibt, die jetzt von der Oculus Rift die neue Entwicklerversion hat.
Ach, das ist auch nur eine Entwicklerversion?
Von der Morpheus?
Ja.
Das also weiß ich nicht, aber es ist sicher noch nicht die finale Ladenversion. Aber soweit ich weiß, ja, habe ich mal was gelesen, dass die Morpheus in den Laden kommen soll, wohl mit dem Display bzw. mit der Auflösung des Displays, die jetzt schon zu sehen war.
Bei der Rift, weil ich bei Sony hat man halt schon gemerkt, als das Ding vorgestellt wurde, es sah gleich viel professioneller aus und die ersten Oculus-Dinger waren ja wirklich noch mit Tesaband und irgendwie Kugelschreiberminen zusammengeklebt und wurden irgendwie so einigermaßen am Kopf befestigt, also wo man schon gemerkt hat, okay, das ist noch alles nicht so sauber und das ist auch noch lange beziehungsweise weit von der Marktreife entfernt. Und bei Sony sah das halt gleich schon einen Tick professioneller aus, weil das Gerät schon ein Teil durchdesignt war und ja auch schon irgendwie wie ein Consumer-Produkt aussah mit dieser weißen Umschalung und so. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ach, guck mal, oder Perspektive wirkte es so, als ob Sony da schon viel länger dran gearbeitet hat und jetzt, wo der Zeitpunkt bereit ist, holen sie das Ding aus der Schublade und sagen, ja, hier ist es und es ist quasi fertig, nächstes Jahr kommt es raus.
Weiß ich nicht, ob das nächstes Jahr schon rauskommt. Also nächstes Jahr 2015 gehe ich jetzt mal auch davon aus, dass wahrscheinlich dann beide Geräte erscheinen. Ich meine aber, dass, also jetzt, wo ich die neue ausprobiert habe, die neue Oculus mit dem mit der Displayqualität, die auch Project Morpheus haben soll, wäre ich jetzt noch etwas zögerlich, als beide der Firmen das Ding jetzt so rauszubringen, weil es ist zwar jetzt schon sehr viel besser geworden gegenüber dem ersten Kit, aber es ist schon noch, also alle, die es außer mir ausprobiert haben, haben gleich gesagt so, ach so, ja, da sehe ich ja aber schon noch Pixel. So, und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und bis Bildschirme von der Qualität, also von mir aus ein 4K-Bildschirm in der Größe, also 5 bis 7 Zoll, auch für einen Heimanwender in so einem Gerät erschwinglich sein werden, das wird wahrscheinlich noch länger dauern als Ende 2015. Deswegen bin ich gespannt, ob Ende 2015 von mir aus die mit den Displays jetzt schon rauskommen und ob das dann so viel Anklang findet, denn auch bei der neuen, die setzt du halt auf und du siehst tatsächlich alles wie durch so ein sehr feinmaschiges Gitter und es ist noch weit, weit weg davon, das mit der realen Welt zu verwechseln. Also man ist sich schon ständig im Klaren darüber, dass das hier eine simulierte Umgebung ist. Außer vielleicht Leute, die gerne mit irgendwie so einem Küchensieb vorm Auge rumlaufen, aber die sind jetzt auch kein Beispiel für die Masse der Bevölkerung wahrscheinlich.
So ein Fechter mit so einer Fechtermaske.
Zum Beispiel, ja.
Ich glaube,
der Heidemann ist jetzt schon begeistert.
Ich glaube, dass die Faszination gar nicht unbedingt daran liegt, dass man das Gefühl hat, es ist wie Realität, sondern also mein Eindruck war eher, und das sogar vom DevKit 1, von der Oculus Rift, dass es sehr wohl erkennbar ist. Du siehst die Texturen auf dem Boden und die Kanten, aber dennoch hat es eine Form von Immersion, die doch sehr ungewöhnlich ist. Also ich würde das eher als so eine Art Hyper-Realität beschreiben, ja. Und gar nicht unbedingt als sozusagen Abgleich, ein Abklatsch der Realität.
Ja, aber so geht es ja mir auch. Entschuldigung, Daniel. Ja. Und zwar, ich hatte dieses auf der Gamescom letztes Jahr und ich glaube, das waren schon die Displays, also die haben das immer als HD-Version bezeichnet. Mhm. Ich weiß nicht, ob die in der SDK 2, wie du das jetzt bezeichnet hast, ob da jetzt schon nochmal wieder bessere drin sind als letztes Jahr auf der Gamescom. Aber ich weiß, ich hatte auf der Gamescom schon bessere als in dem ersten SDK. Mhm. Und klar sieht man da Pixel, man sieht auch noch, dass es ein Monitor ist. Aber trotzdem war dieses Gefühl, und da kommen wir ja dann auch sicherlich dann im Laufe der Diskussion noch dazu, sowas total krasses, und ich habe es auch letztens im Podcast gesagt, man kann das nicht beschreiben, man muss das einfach ausprobieren. Du kannst dieses Gefühl, wie du dich da fühlst, nicht in Worte fassen. Das ist nur ganz, ganz schwer, es zu beschreiben. Und ich habe die Geschichte ja letztes Jahr auf der Gamescom schon mal erzählt, also mir ist wirklich Insta schlecht geworden, weil die erste Präsentation, die sie mir gleich gezeigt haben, war so ein, hey, du fliegst hier durch einen Raum, es war so diese, ich glaube Unreal Engine 4 oder sowas gleich, die neue Demonstration, und ich hatte so dieses Gefühl, weil ich keinen Körper mehr hatte, es hört sich total absurd an, aber ich habe mich da unwohl gefühlt, weil ich einfach als quasi nur noch als Augen durch die Luft fliege, weil ich schaue an mir runter, aber ich sehe nichts mehr von mir, von meinem Körper. Ich fliege rum, ich kann mich frei bewegen und ich habe mich da im ersten Moment einfach unwohl gefühlt in meinem Körper und musste tatsächlich manchmal so dieses, okay, jetzt beruhig dich mal, das ist nur eine Brille, die du hier aufhast. Vielleicht bin ich doch einfach anfällig für sowas, aber ich habe mich da am Anfang jetzt nicht gedacht, boah, ist alles geil, sondern es war eher so dieses, oh, jetzt wird hier ein bisschen schwummrig und flau im Magen und außerdem, wo ist dein Körper so ungefähr?
Ich glaube auch, dass diese Immersion so oder so stattfindet. Also wir wissen ja auch von den Spielen, die wir jetzt heute spielen, ohne Virtual Reality Brille, dass man nicht unbedingt Fotorealismus braucht, um sich stark reingezogen zu fühlen in den Spiel. Also auch Spiele, die einen Zeichenstil haben oder die grob pixelig sind, können es ja schaffen, Emotionen zu wecken und dich in ein Spielgefüge reinzuziehen und dich das drumherum vergessen zu lassen. Und ich glaube, dass das deswegen gar nicht so die Frage ist, ist es jetzt, kann ich da Pixel und Kantenflimmern erkennen, solange dieses Gefühl gut transportiert ist von dem, was diese Demo dementsprechend halt bei dir bewirken will. Und sei es nur, dass es eine Achterbahnsimulation ist, um dir quasi diese Körperlichkeit spüren zu lassen. Das ist doch das Entscheidende, oder? Kriegen die Entwickler das so hin, dass dir was geweckt wird?
Also bei mir auf jeden Fall. Es ist allerdings so, dass viele von diesen von diesen Scheren zwischen der Wahrnehmung und der Erfahrung, dass die sich relativ schnell abbauen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe zum ersten Mal in so eine Raumschiffsimulation gespielt, Titans of Space heißt es, da sitzt du in so einer Raumkapsel und die fliegt durchs Sonnensystem. Mhm. Und natürlich staunst du erstmal irgendwie minutenlang, wie das ist, wenn du irgendwie einen Planeten in Originalgröße, und das war da sogar noch Faktor 10 kleiner, du staunst erstmal nur und dann schaust du irgendwie an dir runter und siehst da diesen Körper von dem Astronauten in dem Sitz in der Kapsel sitzen. Und das fühlt sich im ersten Moment total merkwürdig an, weil du ja irgendwie diese Beine siehst von dem und das sind aber nicht deine Beine und das ist ganz eigenartig. Hm. Man gewöhnt sich an diesen Unterschied aber relativ schnell. Das andere ist das, mit diesem, okay, mit dem Fliegengitter von mir aus, mit diesem Effekt, dass man sich ständig bewusst ist, dass es ein Spiel ist, das wird, glaube ich, eine ganze Weile noch so sein und das würde ich jetzt mal auch sagen, weil bestimmt viele, wenn die Dinger dann in den Handel kommen, so dieses so, ja, da werden die Leute die echte Welt von der virtuellen Welt nicht mehr unterscheiden können. Das glaube ich für auf einige Jahre hinaus erstmal nicht, weil das schon noch sehr deutlich erkennbar ist und ich möchte erstmal eine VR-Brille mit einer Qualität aufsetzen, die die reale Welt in einer Form simuliert, die, sag ich mal, beängstigend ist. Ja. Es gibt allerdings auch jetzt schon Demos, habe ich auch eine gespielt, da machst du nichts anderes, und das war noch auf dem alten Kit, also mit der schlechteren Qualität, in ein sehr schön gestaltetes Schlafzimmer wie in so einem Hotel, so ein bisschen altmodisch sah das aus, und noch so ein Nebenraum mit so einem begehbaren Kleiderschrank, und das war so cool ausgeleuchtet, da kommt dir echt langsam die Angst, so was ist denn in ein paar Jahren, wenn die Displays besser sind und wenn auch die Engines besser sind. Insofern ist es schon ein bisschen merkwürdig, die Immersion ist aber natürlich um ein Vielfaches von dem, was man auch aus dem 3D-Kino oder sowas kennt. Und deswegen muss man schon sehr genau aufpassen, glaube ich, auch als Spieleentwickler, was ich denn da für Welten baue und wo ich denn die Leute da reinschicke. Weil das kann, glaube ich, schon viele Leute ziemlich überfordern erstmal.
Jetzt, Linda, du hast es vielleicht ein bisschen mitgekriegt. Die Diskussion geht ja bei solchen neuen Medien, ich nenne es jetzt einfach mal neues Medium, oder wie würdest du das jetzt bezeichnen, neues Input-Format, Output, wie würdest du das bezeichnen?
Naja, also neue Medien ist ein bisschen ausgelutscht im Griff. Ja. Hat ja erstmal vor Jahren alles Mögliche bezeichnet, was irgendwie so ein bisschen Hyperlinks hat. Also es sind jetzt wahrscheinlich schon irgendwie neue Medien, aber die Begrifflichkeiten sind eher so neue Technologien oder durchdringende Technologien oder was auch immer und bekommen dann halt ihre eigenen Namen.
Aber was ja ganz klassisch ist bei sowas, jetzt kommt was Neues und dann gibt's gleich wieder Schlagzeilen, wenn der erste, also man sieht ja jetzt schon so Videos, wie Leute die Brille aufgesetzt bekommen und sich dann fast nicht halten können, weil halt diese Achterbahnsimulation ist und wirklich fast vom Stuhl semmeln oder wirklich einfach anfangen, sich zu übergeben. Und da wird's natürlich jetzt auch ein paar extreme Formen geben am Anfang, wenn Leute wirklich versuchen, ich will so schnell wie möglich die Leute zum Brechen bringen. Und das wird ja auch möglich sein, solche Geschichten, ja. Und es werden sich sicherlich auch Leute verletzen, genauso wie halt Fernseher kaputt gegangen sind, als die Leute die Wiimote durch die Gegend geschmettert haben.
Witzigerweise gibt es ja diese uralte Legende, diese Urban Legend, als zum ersten Mal einer der allerersten Kinofilme gezeigt wurde von den Lumière-Brüdern, irgendwie 1899 oder irgend sowas, Ankunft des Zuges, ne, wo im Prinzip jemand nur eine Kamera an den Bahnhof stellt und dann kommt der Zug auf uns zu. Und das hat er dann angeblich in irgendeiner Kneipe gezeigt und die Leute sind alle schreiend nach hinten gelaufen, weil sie gedacht haben, sie werden gleich vom Zug überrollt. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht wirklich nur eine Legende ist, so wie es viele andere eben auch gibt. Aber das ist natürlich schon etwas, also wo man über Sehgewohnheiten sprechen muss. Also ich habe auch meine erste aufgehabt und das war definitiv noch, also von der Auflösung, also war natürlich die allererste Entwicklerversion, die wir hatten. Und da hätte ich dann schon auch ganz gerne sowas gehabt wie ein kleines Handbuch. Also bewege auf keinen Fall die Maus, wenn du dich gleichzeitig umguckst, zum Beispiel, ne? Weil das ist der Tod. In dem Moment, wenn du dich umguckst, Finger weg von der Maus, hätte mir schon gereicht. Ne? Das sind so kleine Steps, wie man da so rankommen kann. Ich hatte eben auch so meine erste Erfahrung, natürlich erst dieses Toskana-Level, fand ich sehr faszinierend, vor diesem Schmetterling zu stehen und dann die Treppe hochzugehen, das flackernde Feuer und so weiter. Und im nächsten, in diesem Unreal, ich glaube, das ist genau dasselbe, was du auch gespielt hast, Level, gibt es ein riesen Wasserbassin und ich bin also mit Anlauf da reingehüpft. Und da ist mir dann komischerweise erst schlecht geworden, weil mein Körper so darauf eingestellt war offensichtlich, dass ich jetzt in ein Wasserbassin springe oder sowas. Ne? Habe ich danach auch dann nicht mehr wieder gemacht, also zumindest nicht mehr mit Anlauf. Das sind glaube ich, Sachen, an die man sich tatsächlich relativ schnell gewöhnt, wie man sich eben auch, wie man sich eben bestimmte Sehgewohnheiten zulegt. Wenn man, also man weiß ganz genau, das ist nicht die Realität. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt, über den man diskutiert, dass man sagt, irgendwann wird das real, also wird das so real wie die Realität. Ich glaube, worüber man eher diskutieren sollte, ist, wird es nicht realer als die Realität, also tatsächlich im Sinne von einer Hyperrealität, dass das Immersionsgefühl, was da entsteht, ich meine, was ja alle ihr sagen, das ist so eine irre Immersion, die ist sofort da, diese Immersion, obwohl du weißt, dass es absolut virtuell ist und du findest deine Füße und Beine, auch das kann man ja inzwischen hinzufügen, aber dennoch, man weiß eigentlich, das ist virtuelle Realität, aber das Schöne an Realität ist ja sowieso nur das, was wir uns vorstellen. Mhm. Also um es mal ganz abgehoben zu erklären, der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität wird ja selten thematisiert. In der Wissenschaft tut man das aber. Und Realität ist alles, was du wahrnimmst und nicht etwa das, was objektiv da ist. Mhm. Also in Form eines Tisches, der im Raum steht oder sowas. Ne? Also wenn ich an dem Tisch im Dunkeln vorbeilaufe, dann ist der auch nicht real, obwohl er wirklich ist. Ne? Und ich glaube, so muss man das in diesem Fall auch sehen. Wir werden also uns ganz schnell an genau das gewöhnen, auch wenn es noch lange nicht fotorealistisch ist.
Ja, und Urban Legend. Ja. Gutes Stichwort, weil der Auslöser für den Cast oder warum wir uns so ein bisschen überlegt haben, war auch ein Reddit-Eintrag eines angeblich anonymen Oculus-Mitarbeiters, der gesagt hat, ja, ich halte es jetzt irgendwie nicht mehr aus und ich muss jetzt mal hier die Wahrheit verbreiten und ich habe aber Angst, dass man mir in der Firma da irgendwie Probleme macht. Und der behauptet in diesem Reddit-Eintrag, den können wir dann auch im Blogpost verlinken, dass das Oculus bei den Leuten, die es aufhaben, in Tests irgendwie für Halluzinationen sorgt. Okay, kann ich vielleicht noch verstehen. Und er aber sagt, dass es teilweise wirklich Leute in den Wahnsinn getrieben hat, die jetzt in der Irrenanstalt wären und so. Ich persönlich behaupte jetzt mal, das ist eben eine Räuberpistole, die der da auf Reddit aufgetischt hat, weil man kann ja auch nicht nachprüfen, ob das jetzt wirklich ein Mitarbeiter ist oder ob sich da einer nur einen Spaß erlaubt hat. Aber es finde ich, Urban Legend, wie du auch gesagt hast, mit die Geschichte mit dem Zug, kann man ja auch nicht wahrscheinlich wirklich überprüfen, ob das tatsächlich so war. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit Oculus, dass man halt sagt, naja, ist das halt so diese Horrorgeschichten, die man sich halt so erzählt, so, ja, da hatte einer das Ding auf und der ist dann wahnsinnig geworden und ist jetzt in der Irrenanstalt, so der Onkel von einem Freund, den ich kenne, der hat mir das erzählt, weil der kennt jemanden, der jemanden kennt und so.
Und unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, es weckt ja diese Fragen und fördert diese Diskussion, ob eben dieser Hyperrealismus sozusagen da auch für Psychosen oder so sorgen kann. Also ich habe das bis zu dem Punkt als Räuberpistole gehalten, bis er eben diese interessante Diskussion, also ich halte es immer noch für eine Räuberpistole, dass der bei Oculus ist, aber den interessanten Punkt fand ich, was ist denn mit Sachen, die du dort erlebst, die in unserer Wirklichkeit ohne Tatenbrille durchaus für traumatische Erlebnisse sorgen können und dir irgendwie auch eine Psychose verpassen können. Was ist denn, wenn du sowas nachbildest in der virtuellen Realität?
Ja. Das wollte ich eben ganz kurz noch als Unterscheidung irgendwie am Ende. Ich glaube, man muss bei Virtual Reality ganz klar unterscheiden zwischen körperlicher Gefahr und seelischer Gefahr.
Genau.
Ja. Weil körperliche Gefahr ist ja nur sowas wie, oh, du fällst vom Stuhl, weil du das Gleichgewicht verlierst, oder du haust irgendwie deinem Nebenmann ins Gesicht oder ja, halt, was da so für Sachen passieren. Ja.
Wie sie also was das angeht, ist die Wii damals viel, viel gefährlicher.
Das stimmt,
ja. Ja, gut. Aber diese blöden Fernbedienungen ein paar Mal meiner Tochter.
Ich glaube, das ist jedem Mal passiert. Aber das ist ja jetzt im Prinzip nur die körperliche Gefahr, dass einem schlecht wird, dass man möglicherweise brechen muss und dann, ja gut, nimmt man das Ding halt ab und trinkt einen Schluck Wasser und dann beruhigt man sich auch wieder.
Und das sind Spielregeln, wie Linda gesagt hat, die sich etablieren werden.
Genau. Das zweite Problem, und das ist ja auch das, was der in seiner, bleiben wir mal dabei, dass es eine Räuberpistole ist, andeutet, ist eben die seelische Gefahr. Also dieses, du erlebst in dem Spiel irgendwas und attestieren wir jetzt einfach mal, dass du möglicherweise vergisst, dass es nur ein Spiel ist. Du spielst halt irgendein Kriegsspiel oder sonst was und hast auf einmal, weil du davon träumst oder was weiß ich was, möglicherweise sogar so diese posttraumatischen Stresssachen, die du möglicherweise sagst, okay, wenn du das jetzt nur auf dem flachen Bildschirm gespielt hättest, nicht gehabt hättest. Ich bin kein Psychologe und kenne mich auch nicht gut genug aus. Ich wollte es nur mal so als Diskussionsthema in den Raum stellen, ob sowas überhaupt denkbar wäre.
Ich glaube, das Risiko setzt ehrlich gesagt schon viel früher an. Also da muss ich nicht jetzt unbedingt so ein Kriegsszenario haben und da irgendwelche posttraumatischen Erlebnisse dann mit in die reale Welt mit rübernehmen. Es hat ja noch einer mal geschrieben, der war in diesem angeblichen Valve-Room, den es gibt. Also Valve arbeitet ja angeblich auch in so einem VR-System, was um Welten dem jetzigen Oculus-System, also das, das wir jetzt bekommen haben, voraus ist. Und der meinte hinterher auch, wer weiß, ob das stimmt, dass das eine Qualität wäre, also dass er dann nach ein paar Stunden echte Schwierigkeiten hatte. Also er musste sich selber immer wieder vergewissern, dass das jetzt wieder die Realität ist, beziehungsweise die normale Welt ohne Datenbrille. Und er meinte dann sogar, er musste sich erst betrinken, um dann sicher zu sein, ja, das ist jetzt wieder die Realität. Aber ja. Auch schon bei der alten Entwicklerversion, es gibt ein paar Demos, da siehst du Dinge, die hast du so noch nicht gesehen. Das kann für, das wird, ich behaupte jetzt mal, das wird für das Thema VR eine unfassbare Chance sein, was Bildung angeht. Und sei es, also du fliegst zum Beispiel durch Sonnensystem. Du kannst zum Beispiel in so eine Art virtuellen Zoo gehen und da Dinosaurier sehen, wie in echt. Lauter solche Sachen. Ich habe zwei Demos gespielt. Bei der einen tauchte aus dem Nebel ein menschlicher Kopf auf. Der war, kann es jetzt nur so beschreiben, der war, sagen wir mal, zwischen 50 und 100 Metern groß. Ein gefilmter Kopf. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, ich bin jetzt Mitte 30, wann ich das letzte Mal so gestaunt habe oder so ein Gefühl von Wahnsinn, sowas habe ich noch nie erlebt, wie krass ist denn das? Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Schiss und das war wirklich für den ersten Moment ein bisschen krass. Eine andere Demo gibt's, da bist du in so einer, sag ich mal, relativ simpel gestalteten Großstadt, überall Wolkenkratzer und zwischen den Wolkenkratzern laufen 50 bis 100 Meter hohe Roboter durch. Sowas hast du auch noch nie gesehen, wenn du da stehst und du schaust nach oben und da läuft so ein Roboter vorbei. Und da sehe ich, glaube ich, die Gefahr, dass man sich über diese relativ einfach zu erstellenden künstlichen Welten und Eindrücke, dass man, wenn man oft sich in diesen Welten aufhält, dass man eine gewisse Gewöhnung an so extreme Stauneffekte kriegt, dass das schon einen bisschen, sag ich mal, verändern kann und dass man da schon aufpassen muss, dass einem dann die normale Welt nicht ein bisschen sehr simpel vorkommt. Klar gibt es immer wieder tolle Sachen zu erleben, aber sowas haben halt die meisten Leute noch nicht gesehen.
Aber die gleiche Diskussion gab es beim Buchdruck, ja, dass die Leute gesagt haben, wenn jetzt die Jugendlichen alle Bücher lesen können und in diese virtuellen Welten flüchten, das war genau die gleiche Diskussion. Kriegen die dann überhaupt noch Bezug zu unserer Wirklichkeit, zu unserer Realität, weil ja die Bücher viel faszinierender und viel toller geschrieben sind und da viel mehr passiert. Ja, also die Diskussion gibt es doch immer, das gab es dann bei Kino, es gab es dann bei 3D-Kino und so weiter, die wiederholt sich doch immer wieder, oder?
Das ist richtig, aber die Immersion ist schon nochmal eine ganz andere. Ich habe zum Beispiel damals, vor allem wenn es dann ums Spielerische geht oder wenn es dann um so Dinge geht wie Gewalt. Ich habe damals die Half-Life 2 Version gespielt, die ist inzwischen 10 Jahre alt von der Grafik, also die Grafik verwechselt niemand mit der echten Welt. Mhm. Und an der allerersten Stelle, wo du eine Waffe in die Hand bekommst, das ist, da kommst du in diesen Gang rein und bekommst dein Brecheisen oder irgendwas, oder eine Pistole oder ein Brett, oder ich weiß es gar nicht mehr, und einer von diesen Combine-Soldaten steht vor dir, der hat auch noch eine Maske auf, ist also jetzt nicht unbedingt so der, also drückt keine Emotionen aus und so, und du schaust an dir runter und hast da diesen virtuellen Arm und hast da diese Brechstange drin, und das an der Stelle ist es nun mal so, du musst den halt mit der Brechstange umhauen. Und das ist im ersten Moment ein absolut widerwärtiges Gefühl, wenn du diesem Typen mit der Brechstange auf den Kopf schlagen musst. So, das fühlt sich viel zu echt an. So, und man gewöhnt sich, finde ich, sehr, sehr schnell, wenn nicht fast viel zu schnell daran. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Geschichte ist. Also es ist halt schon so eine Sache, auch wieder eine Sache der Gewöhnung. So, was erlebe ich denn in diesen Welten? Und wie viel nehme ich denn da emotional mit? Und, ne? Schwer zu sagen, was das langfristig mit einem machen kann.
Linda? Ich würde schon gern einwerfen wollen, dass es natürlich schon ein Unterschied ist, was ich sozusagen in künstlichen Welten im Sinne von, ich weiß, dass ich in einer Fiktion bin, erlebe, ob das ein Buch ist, irgendein Harry Potter oder was auch immer, oder eben ein Spielfilm oder auch in diesen hochimmersiven Welten. Ich weiß schon, dass ich mich in einer künstlichen Welt befinde. Das ist mir schon klar. Dennoch habe ich natürlich, je sagen wir mal, überzeugender die Darstellung ist, der ich mich gegenüber finde, habe ich natürlich ganz andere Vorbehalte, wenn ich sie zum ersten Mal erlebe, und stumpfe, das ist ja bekannt, relativ schnell dagegen ab. Und das wird ja häufig ausgelegt als Verlust von Empathie. Tatsächlich ist das aber nicht so, weil ich eben sehr genau diesen Unterschied kenne. Und dann relativ schnell, also weiß, hey, dieser Combat ist halt eine virtuelle Figur. Im ersten Moment hat sich das so angefühlt wie und so weiter. Oder als ich das erste Mal Alan Wake gespielt habe, habe ich mich auch ständig verjagt, ne, und dann auch noch im Dunkeln, obwohl ich genau wusste, ne, das ist so ein bisschen dieser Moment, wo die Eltern zum ersten Mal zu einem sagen, wenn man Bambi guckt oder wenn man irgendwie eine Dokumentation guckt, eine Tierdokumentation, keine Sorge, da ist der Kameramann dabei, dem Reh passiert schon nichts. Also eigentlich ist es schon so ein bisschen das. Aber warum machen wir Dinge in virtuellen Welten, die wir im richtigen Leben tatsächlich niemals machen würden? Nicht, weil wir, also, oder auch, weil die Gefahr ist doch relativ gering. Trotz der Abstumpfung. Das ist einfach dieser Aspekt der Bewusstheit darüber, dass es zwei unterschiedliche Welten sind. Und in der einen kann ich es tun, was ich irgendwie, sagen wir mal, archaisch gesehen gerne tun möchte. Und in der anderen weiß ich, dass ich das nicht tun kann, nicht tun will, weil es dann nämlich Konsequenzen hat. Und diesen Unterschied können die allermeisten Menschen, zumindest ab einem bestimmten Alter, sehr gut wahrnehmen. Ne? Und deswegen hörst du ja auch, wenn es zum Beispiel heißt, Counter-Strike ist, wenn das immer in der Kritik steht, ist vor allen Dingen ein Taktikspiel. Ne? Obwohl ich weiß ganz genau, dahinter sind Spieler, aber die Spieler sitzen zu Hause am Bildschirm, die sind außer Gefahr. Hm. Also das kriegen Menschen hervorragend hin, das zu trennen, auch wenn sich's manchmal genauso anfühlt. Oder ich meine ganz ehrlich, so richtige, echte, fiese, gemeine Horrorfilme. Also ganz ehrlich, ich kenne keinen Menschen, der sagt, sowas möchte ich mal in echt erleben. Ja. Aber im Spiel möchte ich oder im Film möchte ich das sehr gerne erleben, weil diese Angst, die ich empfinde, die zum Teil also auch wirklich ein echter Grusel sein kann, und die ist trotzdem künstlich, die ist nicht echt. Das ist so eine Art Schattenbild der echten Angst. Die wollen wir erleben, weil wir wissen, dass wir im geschützten Raum sind. Ich glaube, das ist, auch wenn es aussieht wie ein ganz dünnes Eis zwischen diesen beiden, ist es dort dennoch ein echtes Argument zu sagen, man kann sehr wohl unterscheiden. Und es können tatsächlich meines Wissens von den Studien, die es so gibt, Kinder bereits, bevor sie laufen können, ziemlich gut. Ja.
Und ich glaube, dass dieser Schutzmechanismus, also wenn wirklich irgendwann in 20 Jahren das Holodeck von Star Trek existiert, so dass wir keine Datenbrille mehr aufsetzen müssen, sondern jetzt mal angenommen, virtuelle Situation, wir wachen auf und jemand hat uns, während wir schlafen, in den Holodeck gelegt und wir wachen quasi in einer virtuellen Realität auf, dann würden wir ja nicht wissen, dass es virtuell ist, und dann würden wir ja auch diese gleichen Schutzmechanismen, sprich die Angst vor der Konsequenz, würden uns ja quasi auch davor bewahren, Leute umzubringen. Also von daher sehe ich auch diese Pseudodiskussion nicht, dass man den Bezug zur Realität verliert, weil in dem Moment, wo du nicht mehr diese Abstraktion unterscheiden kannst zwischen dem Echten und dem Falschen, dann musst du ja irgendeine Information fehlen. Und wie du gerade gesagt hast, Linda, sobald ich weiß, das ist virtuell, kann ich das ja auch konsequenzlos durchführen, weil ich ja weiß, dass da keiner zu Schaden kommt.
Es fühlt sich aber trotzdem nicht gut an,
wenn das Spiel das von mir erwartet. Aber das ist ja dann Empathie, oder nicht? Das ist ja genauso, warum du dich in einem Horrorspiel erschrickst und warum du dich trotzdem freust, auch wenn dein Charakter auflevelt. Es ist ja auch völlig absurd eigentlich.
Naja, es ist ja vor allem auch eine Chance, eine gewisse, weil wenn es tatsächlich, wenn ich dann die Wahl habe, spiele ich jetzt ein Spiel mit so einer Immersion, und in dem Spiel geht es hauptsächlich um die Ausübung von Gewalt, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass viele Leute lieber das nicht spielen werden, sondern lieber ein Spiel spielen werden mit einer Immersion, die Gefühle hervorruft, die von mir, wie Journey zum Beispiel. Mhm. Also wo es um Entdeckung und Freiheit und sowas habe ich noch nie gesehen und solche positive Gefühle, die ich in echt so nicht erleben kann. Nicht mal, wenn ich wollte und so. Ich glaube, dass da eine Chance besteht, dass die Leute dann lieber sowas spielen werden. Außerdem glaube ich auch, dass es eine Chance gibt mit dieser Gewöhnung, die auch ins Positive zu werten ist, nämlich alles, was, sag ich mal, Abbau von Phobien angeht. Mhm. Angenommen, ich bin jetzt jemand, der Höhenangst hat, jetzt nur mal als einfaches Beispiel, dann ist es für eine Software relativ schnell erzeugt, wo ich mich in einer sicheren Umgebung, nämlich in dieser virtuellen Welt, langsam an Höhen gewöhnen kann oder auch an andere Dinge wie, was ich, enge Räume oder wenn ich Spinnenphobiker bin. Genau, dass ich quasi erst eine sehr abstrakte Spinnenform sehe zum Beispiel und mich dann entscheiden kann, okay, mach sie mal ein bisschen größer, kleiner, mach sie mal detaillierter, lass sie mal näher rankommen, lass sie mal weiter weggehen und so. Ich glaube schon, dass das für Therapien in der Hinsicht nicht nicht so verkehrt sein kann.
Aber das finde ich immer so ein klassisches Games-Dilemma, weil irgendwie so eine Verteidigungsstrategie bei Games, und die wird ja sicherlich bei VR genauso angewandt werden, möglicherweise ist dann dieses, naja, also kein Mensch lernt aus einem Spiel, wie er eine echte Waffe bedienen soll. Und ich bin auch kein toller Fußballer, nur weil ich toll FIFA spiele. Also das wird ja immer so als, das ist alles nur ein Spiel, das ist alles nur Unterhaltung und es hat keinen Einfluss aufs echte Leben.
Moment mal, das Problem ist es nur. Nur stimmt nämlich eigentlich nicht. Man lernt sehr wohl aus dem Spiel. Die Frage ist ja nur, was du lernst. Du lernst natürlich kein Fußballspielen beim FIFA. Die Regeln lernst du wahrscheinlich schon und ganz viel Hand-Augen-Koordination. Aber wenn du genau dasselbe, das, was du tust, lernst du ja letzten Endes. Wenn du FIFA spielst, spielst du ja kein Fußball. Also kannst du auch kein Fußball lernen.
Aber du lernst die Taktik, genau.
Ja, die Taktik oder was weiß ich, die Regeln oder
Spielernamen, eben, alles Mögliche, ja, genau.
Sowas alles lernst du da, das ist gar keine Frage. Also man muss immer gucken, was man lernt, und das wird häufig mit dem Thema des Spiels gleichgesetzt. Und es ist überhaupt kein Nur, sondern tatsächlich lernst du in der Tat eine ganze Menge. Ja, und keiner würde behaupten, dass Spielen konsequenzlos ist. Aber Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen.
Nee, ich habe auch nicht behauptet, dass es konsequenzlos ist. Also ich sage halt nur, dass das immer so ein bisschen als Verteidigungsstrategie kommt. Die hat sicherlich Lücken, wie du gerade jetzt schon richtig angemerkt hast. Aber ich finde es ganz interessant. Wir hatten auch letztens einen Podcast, wo ein Student von der HTW Berlin da war. Und die haben auch ein Spiel für Oculus entwickelt. Und da habe ich sie dann gefragt, was denn so ihre Berufsziele sind. Und ich habe da irgendwie automatisch dann irgendwas mit Games im Kopf gehabt, und er hat gesagt, naja, also das ist immer so auch ein bisschen so ein Missverständnis, dass man, klar sind Games immer so Technologietreiber, aber dass dieses Oculus, und das wird ja auch der Grund sein, warum Facebook das gekauft hat, nicht nur wegen Spiele, sondern weil die da sich halt total viel von versprechen, im Sinne von, er hat zum Beispiel gebracht, irgendwie Videokonferenzen, dass halt in einem Unternehmen künftig, wenn die Leute in Japan sitzen, die einen in den USA und die anderen in Deutschland, dann machen die halt eine virtuelle Videokonferenz, wo die sich dann trotzdem alle zusammen am Tisch hinsetzen können, oder halt ganz viel so Trainingssimulationen, wo man, weiß ich nicht, Autofahren lernt, indem man halt vorher erstmal virtuell das lernt, bevor man auf den echten Straßenverkehr losgelassen wird, oder Chirurgen lernen Operationen, oder irgendwie Bauarbeiter lernen irgendwie, wie sie Maschinen bestimmt warten oder sowas, halt alles erstmal im Simulator, und da ist ja wahrscheinlich Oculus dann einfach viel besser, oder muss jetzt nicht Oculus sein, sondern jede Form der virtuellen Realität, dass man das erstmal virtuell üben kann. Gibt es da irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht, Linda, irgendwie Beispiele so, dass man halt Fahranfänger erstmal in den Simulator gesetzt hat in der Vergleichsgruppe und geguckt hat, wie viel besser fahren die dann als die, die sofort einfach am echten Auto geübt haben?
Also was es natürlich gibt, sind massenhaft Kenntnisse darüber, dass Simulatoren, die tatsächlich wirklich hochsimulativ sind, tatsächlich hohe Trainingseffekte haben. Also es wird ja, also im Formel-1-Bereich zum Beispiel wird es benutzt, ne? Also da werden Rennspiele zum Teil sogar auf die Fahrer angepasst. Also sprich, die Rennstrecken sind identisch und so weiter. Und die Simulatoren, in denen die trainieren, das sind natürlich Hightech-Geräte, ne? Die sind 1:1. Das ist aber dann an der Stelle eigentlich auch kein Spiel mehr. Also an der Stelle muss man sagen, es ist wirklich eine reine Simulation, und das ist auch ganz wichtig, das hat es auch immer gegeben. Also ich setze doch niemand in eine Boeing, der nicht vorher x Stunden im Simulator gemacht hat. Also das ist einfach viel zu teuer, zu gefährlich und so weiter. Bei Spielen ist es aber dann doch so, die haben zwar auch was Hochsimulatives, aber ein Spiel ist nicht in erster Linie einfach nur eine Simulation, sondern sie abstrahieren natürlich, sie vereinfachen sehr stark und so. Du kannst, also je weiter du letzten Endes auch in Simulationen vom Detailgrad der Realität weggehst, hast du trotzdem noch einen Lerneffekt, der ist nur ein bisschen anders. Also das ist so ein bisschen vielleicht wie im Chemieunterricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich habe da immer tendenziell hinten gesessen und häufig auch geschlafen, zugegebenermaßen. Also Chemie war jetzt noch nicht meine Stärke. Woran ich mich aber noch sehr gut erinnern kann, dass diese Moleküle, die man sich dann so anschaut, ne, dass das Holzkugeln waren. Die Verbindungen waren dann so Holzstäbchen. Und ich meine, das sind natürlich auch keine Moleküle, sondern es sind Modelle von Molekülen, um zu veranschaulichen, wie ein Molekül funktioniert. Und das ist im Grunde genommen der Simulationsgrad, den wir bei den meisten Spielen haben. Was da aber dazu kommt, also man versteht im Großen und Ganzen, wie ein Molekül aufgebaut ist, aber das heißt noch lange nicht, dass wir, was weiß ich, wirklich damit echt arbeiten könnten, wie ein Chemiker. Aber das ist ja auch gar nicht unbedingt wichtig. Also wenn es um sowas geht wie Geschichte, Erdkunde oder was auch immer, Wirtschaftskreisläufe oder sonst irgendwas. Wenn man das in einem Spiel lernt, lernt man das sicher noch nicht in den Detailgrad, wie man das dann in einem Studium lernt, wie Geschichte oder sonst was. Ne? Aber es ist doch im höchsten Maße erstaunlich, wenn zum Beispiel ein Assassin's Creed im zweiten Anlauf sozusagen nicht, also auf den ersten Blick, sondern im zweiten Anlauf dazu dient, dass man die Stadt Florenz in- und auswendig kennt, wenn man das gespielt hat oder sowas. Ich meine, das ist doch etwas, was ein Riesenpotenzial ist, sowas sozusagen im nebenbei mitzuliefern, aber man nimmt das überhaupt nicht als Lernumgebung wahr. Und so sollte Lernen ja eigentlich sein, dass ich mich erst einmal mit etwas, und das ist dann der Grund, warum Spiele als diese Spielprinzipien brauchen, außerhalb von Simulationen. Weil eine Simulation stellt eigentlich nur das dar, was du in der Realität hast, so realitätsnah wie möglich, hat aber überhaupt keine Spielherausforderung. Und deswegen fehlt dir sozusagen diese Motivation. Und die hast du dann eben, wenn du Spielprinzipien hast. Und deswegen kann man sich sozusagen über Spiele ranarbeiten zu einer Simulation. Im Sinne von Detailgrad oder sowas. Das wäre zumindest für mich eine ideale Lernumgebung.
Wie wichtig ist da so Muscle Memory? Weil das ist ja auch immer was, weil dass man eben sagt, okay, im Simulator, also diese Formel-1-Beispiele oder sowas, was du jetzt gebracht hast, die sitzen halt wahrscheinlich in einem echten Formel-1-Chassis drin, was vor einer Leinwand steht. Ja. Oder möglicherweise haben sie so einen 360-Grad-Bildschirm. Und die spielen das natürlich nicht mit dem Controller. Also das heißt, die eigentliche Lerneffekt ist ja wahrscheinlich diese, hier, ja, wie sagt man da, Muskelerinnerung oder sowas, Muscle Memory halt, dieses Englische, ja, dass man dann eben weiß, okay, bei der 100-Meter-Marke muss ich dann bremsen und sowas. Und wenn der das halt 100 Mal im Simulator gemacht hat, dann kann er es dann immer noch auf der rechten Rennstrecke. Ist das möglicherweise der Schritt, den man nochmal braucht, damit man wirklich von einem Lerneffekt sprechen kann?
Ach nein, überhaupt nicht. Also von dem Lerneffekt, der simuliert wird, ja. Also wenn du das 1:1 abbildest, lernst du exakt das, was du lernen sollst. Aber ein Spiel hat ja nochmal, also das ist aber auch Arbeit letzten Endes. Es ist genau das, es wäre nichts anderes, wenn du im Auto sitzt, außer dass die Gefahr da größer ist. Und im Simulator hast du diesen einen Effekt, selbst wenn du das Ding crashst, passiert dir nichts, ja. Und das Auto geht nicht kaputt oder sowas. Das ist sozusagen dieser eine Aspekt, den du im Spiel hast, nämlich dieses Probehandeln, es ist nicht so schlimm, wenn es crasht. Aber im Spiel kommt ja noch was anderes dazu, nämlich wirklich auch diese spielerische Motivation, ich will der Beste sein und okay, das hat ein Rennfahrer wahrscheinlich natürlich auch, ne? Alleine, weil so viel Geld da dran hängt, ne? Keine Frage. Aber diese Motivation nochmal, was weiß ich, also solche Sachen, die eben sehr abstrakt sind, auch dieses Aufleveln oder Skillen oder was auch immer du an Spielprinzipien einsetzen kannst. Das sind sozusagen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen ökonomisch Quick-Wins, ja. Das sind, also im Spiel hast du die Möglichkeit, aus dem System heraus eine relativ schnelle Rückmeldung auf Lernprozesse zu bekommen, was du im richtigen Leben so gut wie nicht hast. Also sprich, um wirklich Flugsimulator so gut zu sein, dass du eine Boeing fliegen kannst, ja, da musst du im Prinzip genau genommen, also mindestens Monate, wenn nicht Jahre trainieren, oder weiß ich es nicht, also um das zu perfekt zu beherrschen. Und was ein Spiel macht, ist, es gibt dir relativ schnelle Rückmeldung und setzt dich in Konkurrenz zu anderen und nutzt quasi deinen Spieltrieb, um dich weiterhin zu motivieren, weiterzumachen. Also setzt sozusagen so dieses das Gefühl, ach, das ist schwere Arbeit, was ich hier mache. Ich meine, wenn man ganz ganz ehrlich ist, ne, also wenn du stundenlang, was ja jedem von uns sicher schon passiert ist, bis zum frühen Morgen zocken, dass man schon das Gefühl hat, ey, das ist aber schon ganz schön anstrengend. Ich meine, das ist auch anstrengend, aber du merkst es eigentlich nicht, weil du irgendwie die Herausforderung siehst. Du möchtest den noch schlagen, du möchtest das noch schaffen, du möchtest den noch überflügeln oder sonst irgendwas. Und deswegen ist ein Spielprinzip in erster Linie erstmal Motivation, was es dir liefert. Aber der Lerneffekt, den kannst du sozusagen von allgemein, abstrakt, durchaus bis hin zur totalen Simulation runterdeklinieren, bis in den höchsten Detailgrad. Und jetzt bin ich trotzdem wieder von deiner Frage ein bisschen weg. Ich nenne mal plakative Beispiele. Die Charité hat 2011 eine Studie gemacht mit Spielern, die ausschließlich Unterhaltungsspiele spielen, Counter-Strike, was weiß ich, Actionspiele und so weiter, haben festgestellt, die kognitive Struktur von Vielspielern und Langspielern ist deutlich besser als die von Nichtspielern. Was auf Deutsch übersetzt heißt, Spielen macht erstmal intelligent, weil es dich ständig fordert. So, und dafür brauchst du nicht mal Serious Games.
Kapiere ich nicht. Nee, ist schon gefachte Deutsch, ne?
Und das bedeutet letzten Endes im Rückschluss, erst einmal ist die Auseinandersetzung mit mit Herausforderungen, die du bewältigen musst, ist was anderes, als wenn du nur rezipierst, irgendwas in dich aufsaugst, ja, ist irgendwie nett, unterhaltsam, aber du musst ja Probleme lösen. Und wenn du ständig Probleme löst und wenn sie auch nur sozusagen geistiger Art sind, dann macht dich das offensichtlich intelligenter. Also ganz davon abgesehen, ob das Spiel ein Lernspiel ist oder nicht.
In Ausnahmefällen, Daniel.
Ja, der ist ja Redakteur, der kommt ja nicht zum Spielen. Ja. Das Thema Sucht ist, glaube ich, dann noch entscheidend. Ist es durch diese erhöhte Immersion, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass diese Brille oder diese Geräte, die da kommen werden, dich auf jeden Fall mehr reinziehen werden, weil halt einfach auch dein Sichtfeld natürlich abgeschirmt ist und du kannst dich einfach auch mehr auf das Spiel konzentrieren. Glaubt ihr, dass dieses Suchtpotenzial, was Spiele ja definitiv haben, die natürlich auch meistens dann halt nur Leute erwischt, die sowieso suchtanfällig sind, dass die davon noch mehr reingezogen werden, dass sie da noch eine größere gesellschaftliche Diskussion erleben werden? Dass Leute halt nachts um 3 erwischt werden, quasi wie sie angetippt werden und vor Schreck hochjagen und halt vergessen zu essen. Also sowas haben wir bei World of Warcraft, bei MMOs und so schon erlebt. Wird es dann wieder hochgekocht werden durch diese Virtual Reality Formate?
Also ich glaube, die Diskussion wird bestimmt wieder hochgekocht, weil die Diskussion immer hochgekocht wird. Ich glaube allerdings, dass es wahrscheinlich ist es irgendwie on par mit den bisherigen zu viel Spielen süchten oder so. Ich glaube allerdings, dass es momentan noch ein gewisses Hindernis ist, das überhaupt so lange zu spielen. Denn ich weiß nicht, wie bequem und komfortabel die VR-Brillen dann, wenn sie marktreif sind, sein werden. Aber länger als eine Stunde möchte ich so ein Ding momentan ehrlich gesagt nicht aufhaben. Das drückt schon ziemlich. Und wenn du die mal abgesetzt hast, es zehrt schon auch ein bisschen. Also sowohl an den Augen, ein bisschen auch. Also viele Leute kriegen relativ schnell Kopfschmerzen und so weiter. Und da kann sich die Display-Technologie noch so viel verbessern.
Aber Drogen haben viele Nebenwirkungen und die Leute nehmen es trotzdem, weißt du?
Ja, also es wird sicher...
Das ist ein ganz schlechter Vergleich.
Nee, es wird sicher viele Fälle geben von Leuten, die zu viel Zeit da in VR-Welten verbringen. Aber es wird, glaube ich, auch in der Masse werden die Leute, glaube ich, das Ding dann auch mal wieder absetzen und wieder was anderes machen. Also... man muss es abwarten. Also
ich frage jetzt natürlich auch ein bisschen provokant, Linda. Ja,
ja, nee, was mich tatsächlich durchaus schon mal umgetrieben hat, ist, wenn wir uns mal, sagen wir mal, die wachsende Weltbevölkerung angucken. Wenn du irgendwie als Kind aufwächst irgendwo mitten in Tokio oder weiß der Geier Shanghai oder so, ja, und niemals einen Baum oder ein Tier oder sowas siehst und hast sozusagen nur diese Möglichkeit, Oculus Rift oder eine andere Art der virtuellen Realität, um zum Beispiel mal einen Baum zu sehen oder sonst was. Da sehe ich tatsächlich eine ernsthafte Gefahr, dass man durch dieses Gefühl der Hyperrealität, der fast ein bisschen besseren Realität, möglicherweise einfach gar nicht mehr weiß, wie die Welt tatsächlich aussieht oder so. Irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr wissen will. Weil, und da kommt dann wieder genau der Kritikpunkt, der eben schon angesprochen wurde und ich finde auch zu Recht angesprochen wurde. Man flüchtet sozusagen aus der Welt und glaubt, die virtuelle Welt ist eigentlich die schönere, die mir mehr zu bieten hat, die mir auch mehr Action zu bieten hat oder mehr tolle Erlebnisse zu bieten hat. Und das würde ich übrigens jetzt übersetzen, weil Sucht ist ein bisschen, also wissenschaftlich gesehen ist das falsche Wort, ist wenn überhaupt so eine Form von Abhängigkeit, aber es ist natürlich derselbe Effekt. Ich will eigentlich mich nicht mehr mit dem auseinandersetzen, was ich ständig um mich habe, sondern ich flüchte lieber in die Welt, die sehr viel schöner ist und sehr viel angenehmer letzten Endes für mich ist oder sowas. Ne? Und wenn ich mir nur die Brille aufsetze, um mal Bäume zu sehen. Mhm. Aber das muss uns dann letzten Endes unbedingt eher nicht in Suchtdiskussionen oder Abhängigkeitsdiskussionen führen, sondern es sollte uns definitiv in Diskussionen führen. Ja, was machen wir eigentlich mit uns, in unserer Gesellschaft, mit den Menschen, all die gesellschaftlichen Fragen, die wir uns stellen sollten.
Das ist ja dann eher ein Symptom. Das ist ja dann ein Symptom, wenn Leute in diese Welten flüchten und nicht der Hauptgrund, oder? Also das ist ja dann quasi nur eine Flucht und dann muss man sich doch angucken, wo die eigentlichen Probleme liegen.
Deswegen ist der Fachbegriff dafür ja auch Eskapismus, also man flüchtet letzten Endes. Man kommt ja, würde ja gerne zurückkommen, wenn es da irgendwas gäbe, wofür es sich lohnt.
Und ich glaube, Manu, die Diskussion wird natürlich hochkommen, aber sie ist da genauso überflüssig, ob das jetzt mit VR schlimmer ist, weil ich kann mich erinnern, als wir einen unserer ersten, glaube ich, Windows-PCs dann irgendwann mal bekommen haben, da hat meine Mutter auf einmal bis nachts um zwei Minesweeper gespielt, weil es da drauf war. Und also Minesweeper würde ich jetzt nicht unterstellen, dass es unbedingt der Realität sehr ähnlich ist und irgendwie fotorealistisch.
Ja, warte mal, bis du es in VR gespielt hast.
Aber das ist zum Beispiel eine gute Frage. Ich habe mir nämlich als Stichpunkt, wir waren jetzt schon ein paar Mal irgendwie immer dran an dem Thema, Uncanny Valley aufgeschrieben. Also das ist ja eigentlich ein Begriff, der so aus der Gesichter, also da geht es, glaube ich, um Gesichter oder menschliche Gestalten, dass die, je menschlicher die ausstehen, desto mehr Empathie empfinden wir für die, desto sympathischer oder unsympathischer wirken die auf uns. Und irgendwann kippt aber das Verhältnis, wenn sie nämlich zu plastisch ausschauen. Also man hat es ja, glaube ich, schon mal in so 3D-Filmen gesehen oder sowas, dass dann die Gesichter auf einmal so menschlich ausschauen, dass sie dir auf einmal unangenehm werden. Weil du halt den Schauspieler auf der Leinwand auf einmal in 3D direkt vor deinem Gesicht siehst. Und Daniel, glaubst du zum Beispiel, dass so ein Uncanny Valley auch bei Virtual Reality kommt? Also wenn die Displays irgendwann so gut werden, dass du halt keine Pixel mehr siehst und dass die Welten so toll designt werden, dass das dann auf einmal kippt und du sagst, ich fühle mich jetzt, obwohl das ein schönes Hotelzimmer ist, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, ich fühle mich einfach unfassbar unwohl hier, weil jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, wo das Uncanny Valley kommt.
Mehrere Aspekte. Also einerseits ist die Display-Technologie, glaube ich, nicht das Problem an der Sache, sondern eher, wenn es um menschliche Figuren geht, die Engine-Technologie, menschliche Figuren ohne Uncanny Valley darzustellen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch, was diese ganze Videoconferencing-Geschichte angeht, denn entweder ich müsste ja dann alle Videokonferenz-Teilnehmer vorher schon mal G3D-scanned haben und die Engine, die mir dann diese VR-Welt simuliert, die baut dann die Videokonferenzteilnehmer in der Engine super nach und auch noch lippensynchron zu dem, was die sagen, damit ich als Teilnehmer überhaupt das Gefühl habe, dass ich mit diesen Personen in einem Raum sitze und spreche, weil die ja alle, wenn sie da teilnehmen, nicht irgendwie von mehreren, keine Ahnung, so einem 3D-Kamerasystem gefilmt werden können, weil die ja auch alle diese Brille aufhaben. Insofern ist das schon mal das eine. Das andere ist das, dass man je realistischer so ein Raum dargestellt wird, desto einerseits faszinierender ist es, aber desto unheimlicher wird es tatsächlich auch. Also bei diesem Hotelzimmer, es mag auch an der Musik gelegen haben, die da im Hintergrund lief. Ich habe mich sau unwohl gefühlt.
Und an dem Blut an den Wänden?
Nee, gar nicht. Das ist so, das erinnert dir so ein bisschen, jetzt nicht ganz so futuristisch, so ein bisschen wie dieses letzte Zimmer in 2001 Odyssee im Weltraum. Also so ein ganz, ganz stiller Raum und da knisterte so das Kaminfeuer irgendwie so und es lief so eine komische Musik und du stehst da drin und staunst erstmal nur und denkst dir so, wow, aber es ist total creepy. Und dann ist so, ich weiß nicht, ich bin dann zu diesem Nebenraum gegangen. Und dann gehe ich so in diesen Türrahmen rein und denke mir so, okay, hier ist wohl so ein begehbarer Kleiderschrank und wollte so um die Ecke gucken. Und ich dachte mir dann so, ich weiß nicht, warum das ist. Also die Musik ist jetzt nicht irgendwie unheimlich, also nicht jetzt so extra Horroratmosphäre. Aber wenn ich jetzt um die Ecke schaue und da ist einer, egal wer da ist einer, dann reiße ich mir das Ding vom Kopf und setze es nie wieder auf. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Das andere ist das, dass wir ja bisher noch nicht über andere Dinge von Simulationen gesprochen haben, die, wenn VR mal marktreif ist, sicherlich auch kommen werden, wenn es um Körperlichkeit geht und Erwachsenenunterhaltung. Und da, glaube ich, ist es auch sehr, sehr komisch, jahrelang, also kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass das irgendeinen besonderen tatsächlichen erotischen Reiz haben kann, weil das stelle ich mir alles sehr, sehr mechanisch, steril, unheimlich vor, also
ja, also Sex ist natürlich immer ein großer Treiber für neue Technologien. Sonst hätten wir kein VHS gehabt.
Ja, aber das möchte ich erstmal sehen, dass es irgendeine VR-Sex-Erfahrung, was auch immer, geben kann, die einen tatsächlich dann auch irgendwie anregt. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Wer weiß, was in 10 Jahren ist, aber...
Dann lies mal Ready Player One.
Okay.
Da wollte ich aber auch noch gerade mal hin auf den Punkt. Geht ja auch ganz stark in diesen Eskapismus. Also es gibt ja auch immer diese Berichte über Jugendliche, die sich völlig einkapseln zu Hause, unabhängig jetzt von Spielen oder nicht. Und da wollte ich noch mal auf diesen Punkt zurück, Linda. Da geht ja auch das Thema Sex so ein bisschen einher. Wenn man wirklich alles in dieser virtuellen Welt sich dann nachbauen kann. Also es wird dann auch eben möglich sein, deine Freunde virtuell zu treffen, weil die auch alle sich quasi online begeben mit dieser Brille. Das wird ja dann alles in irgendeiner Form auch vorstellbar sein. Ist es überhaupt so verwerflich? Also ist es überhaupt ein Problem oder ist es einfach eine ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, einfach eine Form der Weiterentwicklung. Also warum nicht, wenn ich jetzt irgendwie in Tokio sitze und der andere in Rio und das ist mein bester Freund, kann ich ja trotzdem mit dem gesellschaftlich interagieren und sei es auch vielleicht über virtuellen Sex, sei es, wir können gemeinsam Projekte auch machen. Also so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht, oder? Also
ich finde sowieso irgendwie diese Angst davor, neue Technologien könnten ja möglicherweise das und das verursachen, was wir eigentlich gar nicht wollen, die finde ich immer ein bisschen schwierig, weil natürlich gibt es bei jeder Technologie, bei jedem neuen Medium gibt es immer sozusagen auch die Möglichkeit, sie falsch anzuwenden. Das Internet ist einerseits toll, aber das andererseits, wenn jemand will, kann er damit sozusagen globale Überwachung. Mhm. Natürlich verstößt er dann gegen Gesetze und so weiter, aber möglich ist es. Aber weil es möglich ist, ist doch nicht das Medium schlecht oder die Technologie schlecht, sondern man muss sich dann eben die Frage stellen. Und ich finde gerade, wenn es um Computerspiele geht, geht die Diskussion so gut wie nie genau dahin, sondern wir enden irgendwie immer schon viel früher und sagen, ja, sind doch alles böse Medien und die sind alle ganz schlimm und die sind schuld daran. Also letzten Endes natürlich eine Diskussion, die es auch schon genau genommen seit Jahrtausenden gibt. Immer wenn irgendwas, eine neue Möglichkeit, eine neue wissenschaftliche Erkenntnis auf den Plan kommt, dann ist das im schlimmsten Fall immer erstmal verwerflich. Das finde ich insofern schwierig, weil das so präjudizierend ist und wir die Potenziale gar nicht sehen. Also wenn wir uns eher darüber unterhalten würden, dass Technologien letzten Endes erst einmal wertfrei sind und wir gucken können, was können wir denn damit anstellen? Wir können damit irgendwas Schlimmes anstellen, das steht außer Frage, aber wir können damit eben auch was Tolles anstellen. Das wurde ja auch schon genannt. Wir können Dinge visualisieren längst vergangener Zeiten und damit vielleicht möglicherweise einfach den Geschichtsunterricht verbessern oder was auch immer, ja, oder die Geschichte der Welt in irgendeiner anderen Form nachstellen, möglicherweise andere Planeten erschließen und wenn sie eben nur visuell erschließbar sind, indem man Datenvisualisierung macht oder sonst irgendwas. Also sprich, es liegt doch an uns, an jedem von uns, das entweder künstlerisch zu interpretieren. Über sowas wie eine künstlerische Interpretation reden wir ja in unserer Branche fast gar nicht mehr, weil wir da fast nie hinkommen. Aber die ist ja eben so spannend, ne? Also gesellschaftskritische Aspekte, die wir ja in Computerspielen immer auch mal wieder finden. Also sogar in Watch Dogs, von der Thematik her, bietet sich das total an. In Bioshock oder wo auch immer, ja, haben wir gesellschaftskritische Aspekte. Und dann heißt es immer, ja, aber das ist doch ein Shooter. Oder das ist doch, was weiß ich, ich glaube, ich habe irgendwo auf einer amerikanischen Seite sogar eine Bloggerin gesehen, die gesagt hat, in Watch Dogs lernen die jungen Leute hacken. Und all so ein Schwachsinn, ja. Also das sind, also die Diskussionen sollten auch eher darum gehen, wie können wir mit dem, was wir wissen, letzten Endes ist Technologie nichts anderes als ein Ausdruck dessen, was wir wissen, was wir gelernt haben. Und es ist nicht alles böse, es ist auch nicht alles gut oder so, sondern es geht darum, was können wir damit anstellen und welche Potenziale können wir entfalten auf wissenschaftlichem Gebiet, im Bereich Lernen, aber vor allen Dingen auch im Bereich Kunst. Und da haben wir so unfassbar viele Potenziale und Möglichkeiten. Hey, darüber sollten wir anfangen, wirklich breit zu diskutieren und diese Möglichkeiten auszuloten.
Ich sehe das auch so, dass wir da wahnsinnig viele Chancen haben. Was mich noch interessieren würde, siehst du ethische Fragen bei dieser Virtual Reality? Ja, klar. Also Beispiel, jemand merkt, er hat pädophile Anlagen oder er hat Vergewaltigungsfantasien oder sowas. Und anstatt die in echt auszuleben, würde er sagen, ich will die jetzt in der virtuellen Realität, ich kaufe mir so eine Datenbrille, ich kaufe mir diese Software, was auch immer, die es dann garantiert auch in irgendwelchen Kanälen geben wird, um niemandem echten zu schaden. Also sind solche ethischen Fragen dann, ist dann sowas in Ordnung quasi, weil man dadurch Menschen schützt?
Das ist ja das, worum sich Ethik dreht. Also ich meine, wir können doch nicht immer alle so tun, als ob, also man muss es einfach mal ganz klar sagen, wir können nicht alle so tun, als ob wir nur, weil wir gerne gute Menschen sein wollen, alle miteinander, deswegen auch grundsätzlich alle gute Menschen sind. Ich meine, guck dir die Welt an. Also was gerade im Moment passiert auf der Welt, zeigt uns, dass wir nicht alle nur gut sind. Mhm. Ja? Wenn es eine Möglichkeit gibt, über, sagen wir mal, den Weg keinem zu schaden, auch möglicherweise Triebe, die vielleicht von Psychologen als krank, also oder mit Sicherheit von Psychologen als krankhaft bezeichnet werden, dort auszuleben. Ich meine, da müssen wir jetzt über die Katharsis-Theorie reden, ob das eher ein Ausleben oder eher ein Anfüttern ist. Mhm. Da bin ich zu wenig Psychologe, das kann ich also nicht beantworten. Ich kann aber sagen, dass diese Frage ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht zu tabuisieren, sondern das Gegenteil. Also die Charité hat das ja genau mal gemacht. Die hat ja so ein Opferprogramm ausgerufen und ein Opfer-Täter-Programm gesagt, bevor ihr Täter werdet, kommt her. Hm. Und ne, also finden andere Möglichkeiten. Also ich kann das nicht abschließend beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, wir müssen darüber reden und es darf nicht tabuisiert werden. Weil in dem Moment, wo du es tabuisierst, dann drängst du es wieder in so eine Schattenwelt, in der dann Dinge passieren, die du eben letzten Endes nur noch verurteilen kannst. Also wenn dann eben wirklich was Schlimmes passiert. Und man muss es, wenn man die Möglichkeit hat, vorher, sagen wir mal, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich, also ich kann deine Frage nicht abschließend beantworten, weil dann müsste ich wirklich psychologisch ausgebildet sein oder sowas, wie man sowas therapiert, auf welche Art und Weise. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, niemals kann ein Medium tatsächlich etwas verursachen. Das hat es eigentlich noch nie gegeben. Es kann nur etwas zeigen, es kann nur ein Symptom hervorbringen, es kann vielleicht etwas verbessern oder verschlimmern. Aber warum sollte man nicht alle möglichen Dinge mit einbeziehen? Also dass es Traumatherapie eben zum Beispiel mit virtuellen Umgebungen oder eben Spielen, Traumatherapie funktioniert, das ist bekannt. Genauso wie man es positiv einsetzen kann, kann es wahrscheinlich auch nach hinten losgehen. Mhm. Also insofern ist es vielleicht gar nicht anders als mit Medikamenten auch. Manche sind gut und helfen und manche machen es nur schlimmer oder so.
Und ja, aber das ist ja genau der Punkt, den du auch gesagt hast. Das Medium an sich ist erstmal neutral. Natürlich kann ich das eben einerseits positiv nutzen, ich kann damit aber auch natürlich Leute zu bösen Sachen schulen. Ist ja ganz klar. Da kann das Medium
auch nichts dafür. Ja, natürlich. Also letzten Endes stecken dahinter aber immer nur manipulative oder eben nicht manipulative Absichten von Menschen. Ja. Und wir sollen in so einem Kontext niemals unbedingt über das Medium, also außer wertfrei reden, sondern über die Absicht der Menschen dahinter.
Daniel, jetzt haben wir in der Diskussion ja hier schon gemerkt, dass es eigentlich, also wenn ich mir jetzt so die nächsten 10, 20 Jahre anschaue, werden wir, glaube ich, da nicht mehr umhinkommen, oder? Es wird kein Trend bleiben, wie jetzt irgendwie rot-grün 3D-Brillen oder wie jetzt momentan das 3D-Kino eigentlich auch tendenziell eher ein Trend ist, dass die Leute sagen, sie möchten eigentlich wieder 2D-Kino sehen. Ich würde sagen, das ist definitiv eine Technologie, die bleiben wird. Und wir stecken da ganz am Anfang jetzt momentan, aber es wird nicht irgendwie nur ein kurzer Trend werden. Wie siehst du das denn?
Da würde ich dir mal ganz stark zustimmen. Das Problem momentan ist halt noch, dass die meisten Leute sich unter der Technologie nichts vorstellen können, weil sie noch nie so eine VR-Brille aufhatten. Das wird sich ändern, wenn die Dinge in den Markt kommen. Es ist auch jetzt noch ein bisschen problematisch, dass wenn, sag ich mal, in der breiten Presse über VR-Brillen geschrieben wird, dann ist da auch immer noch der Tenor eher so, ja, so eine neue 3D-Brille für Spiele. Mhm. So. Das heißt, die ganzen Chancen, die in der Technologie drin sind, vor allem eben was Bildung angeht, ist mir persönlich sehr wichtig, dass das echt im Fokus steht, so, dass diese Brillen genutzt werden können, um ganz neue Formen von sehr, sehr greifbarer Bildung zu vermitteln. Das ist momentan noch gar kein Thema und ich hoffe, dass wenn die Dinger dann in den Markt kommen, dass bis dahin die Entwickler sich schon genug Gedanken gemacht haben und schon genug vorzeigbare Software hergestellt haben, damit das den Leuten mal gezeigt werden kann. Dass eben nicht, dass du nicht zum ersten Mal in Berührung mit so einer 3D-Brille kommst oder mit einer VR-Brille kommst, wenn du beim Mediamarkt bist und irgendein Shooter wird gespielt mit der Brille, sondern dass du von Leuten, die sich damit auskennen, dass wenn die Dinge in den Markt kommen, da auch offensiv auf, sag ich mal, die Bevölkerung zugegangen wird und gezeigt wird, hier, guck mal, setz das mal auf und lauf doch mal eine halbe Stunde im alten Rom rum, von mir aus. Solche Sachen, also Sachen, die jetzt nicht unbedingt so sehr viel mit klassischen Computerspielen zu tun haben oder mit klassischer Aktion, sondern wo es tatsächlich darum geht, den Leuten zu zeigen, welche Chancen im Positiven sind, die Dinge haben. Und ich glaube, dann wird das ziemlicher Hammer werden, ehrlich gesagt.
Also genau aus dem Grund habe ich mich auch nicht gewundert, als Facebook da so viel Geld ausgegeben hat.
Nee, überhaupt nicht. Mich hat es dann eher gewundert, dass als dann Zuckerberg gefragt wurde, ja, wieso denn? Und so hat er ein paar so Anwendungsgebiete genannt, unter anderem auch diese Videokonferenz, die mag mal funktionieren oder so, das sehe ich jetzt persönlich aber gar nicht so wichtig. Auch diese soziale Vernetzung, ich weiß nicht, ob ich mich neben eine virtuelle Version von irgendeinem Bekannten von mir setzen will. Mir reicht normal der Kontakt über irgendwelche anderen Kommunikationsmedien so auch schon, wenn ich irgendwelche Gedanken mit demjenigen austauschen will. Sportereignisse ist vielleicht auch nochmal so ein Thema oder überhaupt so Veranstaltungen, die dann leichter erreichbar sind.
Ist ja, auch jeder kann beim Konzert in der ersten Reihe stehen, genau.
Sozusagen, ja, aber da ist ja auch noch nicht die Technik so richtig da, wie ich denn dieses Sportereignis überhaupt einfange und dann in der virtuellen Welt überhaupt wieder nachsimuliere oder so. Angeblich gibt es jetzt momentan erste Projekte, dass Dokumentarfilmer Dokus drehen mit einer neuen Kameratechnik, die ich dann in VR erleben kann. Sowas finde ich schon eher interessant. Mhm. Aber unter diesen ganzen Sachen, die immer irgendwie ein bisschen mit Zerstreuung und so zu tun haben, das ist das eine und das werden die Leute auch wollen. Aber dieser ganze Faktor eben, wie schaffst du es mit dieser Technologie, Dinge den Leuten zu zeigen oder greifbar zu machen, die bisher immer nur sehr abstrakt greifbar waren. Bleiben wir nochmal bei der Geschichte altes Rom von mir aus. Wie haben wir denn über das alte Rom was erfahren? Wir haben damals in den 60er Jahren, als wir auf der Schule waren, da gab es halt ein relativ sparkiges Geschichtsbuch und da waren dann so Illustrationen drin, wie die Leute sich da verhalten haben und so weiter. Da ist ja heutzutage schon froh, wenn man in Assassin's Creed mal in Paris von 1790 rumlaufen kann. Sogar das ist ja schon eigentlich total faszinierend, dass das jetzt geht. Und dass das, wenn das dann irgendwann geht in der Form, dass ich mich da selber drin bewegen kann und diese Atmosphäre, und sie wird ja nie die richtige Atmosphäre sein. Hm. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Jetzt hole ich gerade ein bisschen aus. Dieser ganze Rekreations- und Tourismus-Effekt. So klar, von wegen Hyperrealität und ich kann mich dann, während ich da in der stickigen Großstadt bin, an einen schönen Strand oder in den Wald reinbeamen mit dieser Brille. Das ist schon richtig. Aber da erlebe ich ja dennoch immer nur Optik und Akustik. Und das ist nicht ganz das Gleiche. Also ich glaube, so Dinge wie eben haptisches Erleben, so Luft und Temperatur und solche Sachen, die sind dann immer noch sehr, sehr schwer zu vermitteln.
Ja klar, aber das ist ja nur eine Frage der Technologie. Also wenn sich die Technik genauso schnell weiterentwickelt wie in den letzten 10 Jahren, dann sind solche, was weiß ich, Datenhandschuhe, die dir dann irgendwie das Gefühl von Sand auf den Fingern geben werden, ist ja dann auch nur eine Frage der Zeit.
Ja, das wird aber noch eine ganze Weile dauern, glaube ich.
Das ist aber gar nicht unbedingt das Hauptproblem. Das ist ja technologisch zu lösen. Bei mir wäre der Punkt erreicht zu wissen, das haben alles nur Menschen gemacht. Also auch der Wald und die Kakerlaken, ja, die da rumlaufen oder sonst was. Ja. Das ist für mich immer so der Punkt, wo ich sage, also dann ist Natur, die echte sozusagen, immer noch ein Ticken besser. Weil da weiß ich, dass möglicherweise das Chaos nicht gemacht ist. Ja, also da gibt es eben noch genau diese eine Geschichte, wenn ich weiß, Lara Croft ist irgendwo in einem Maya-Tempel, der seit Tausenden von Jahren, hat ihn keiner mehr betreten, aber da liegt ein Medipack rum. Ja. Also das ist eine Konvention, die kann ich im Spiel akzeptieren, aber dann weiß ich eben, dass ich im Spiel bin.
Ja. Oder die Fackeln, die an der Wand brennen seit 2000
genau.
Jahren.
Genau. Aber ich würde unbedingt sagen, ganz genau so ist es. Also man kann natürlich Dinge viel, viel besser und eindrücklicher erleben. Und wenn du Florenz in Assassin's Creed jetzt mal oder welche Stadt auch immer du mit reinnimmst, ist es ja nicht nur, ich kann durchlaufen und mir es anschauen und guck mal, so hat es damals ausgesehen, was ja schon viel anschaulicher ist als ein Buch. Wenn du dann auch noch Quest hast, geh doch übrigens mal zu der Oma Elsa da vorne und bringt ihr mal einen Kuchen vorbei. Und dann gehst du wieder zurück und dann gehst du wieder dahin und dahin und dahin. Das heißt, du hast mit Spielprinzipien auch noch sowas wie, du kannst eine Aufenthaltsdauer bestimmen. Weil wenn du einfach nur so ein begehbares Artwork hast, das ist wunderschön, das ist toll. Aber wenn du wirklich dann noch diesen Lerneffekt implizierst, dann brauchst du das Spiel. Also dann brauchst du Spielprinzipien, Quests und dann bist du wieder bei der Gestaltung. Und dann bist du natürlich in der Tendenz auch wieder durchaus bei Aspekten, die manipulativ sind. Aber du könntest zum Beispiel geschichtliche Ereignisse, wie wir das irgendwie jetzt mal als Forschungsprojekt bei uns angefangen haben, wie zum Beispiel der Brand 1666 in der Pudding Lane von London, installieren, indem du sämtliche geschichtlichen Daten aufarbeitest. Und du weißt, wo der Bäcker war, der Fleischer war oder sonst irgendwas. Und du kannst den, der diese Stadt besucht, wirklich so lange hin und her schicken, bis hin zu der Geschichte, dass dieser Brand passiert ist, dass er wirklich nie wieder vergisst, was man, wenn man es im Geschichtsbuch gelesen hat, eben relativ schnell wieder vergisst.
Ist das denn auch eine Chance? Weil ich hatte neulich mal drüber nachgedacht, ob das, sag ich mal, die umgekehrte Art von Erfahrung, was Geschichte angeht, weil, also ich komme aus Ingolstadt und da gibt es im Bayerischen Armeemuseum gibt es so eine Sonderausstellung zum Ersten Weltkrieg und das ist ja zurzeit großes Thema. Klar. Und da ist so ein Schützengraben nachgebaut. Jetzt ist der allerdings halt so aus Pappmaché und ist jetzt nicht so bedrohlich, wenn man sich da drin bewegt. Wäre das eine Form, sag ich mal, von negativem Geschichtserleben, wenn man, um Leuten mal diesen Wahnsinn von so einem Krieg nahezubringen, dass du quasi so eine Situation nachsimulierst, auch mit Sound und diesem Kanonengrollen und allen möglichen Dingen, die man da so sieht in so einem Graben, dass man sowas auch den Leuten zugänglich machen sollte? Oder ist das dann wieder so eine eher schwierige Frage, ethisch gesehen? So klar, wenn man sowas mal erlebt hat und sei es nur für eine Viertelstunde, dann wird man vermutlich die Dinge ein bisschen anders sehen oder das, sag ich mal.
Also ich habe in Verdun in einem echten Schützengraben gesessen und da hat nichts drumherum geballert, das fand ich schon schlimm genug.
Okay.
Ich finde schon, also es ist immer eine ethische Frage, klar, aber ich finde schon, dass man das machen muss. Also jetzt gerade im Moment, ne, morgen wäre sozusagen der 100. Tag der Kriegserklärung. Wenn man das genau das will, Menschen klarzumachen, dass sie damals sind hier alle freudig in den Krieg gezogen, weil sie keine Ahnung hatten, was ihnen da wirklich passiert. Das war ja eher so dieses, ja, Held sein und auf dem Schlachtfeld sterben und naja, die haben sich das dann wahrscheinlich zwei Tage später, war ihnen dann schon klar, geschweige denn ein paar Wochen später schon klar, dass das natürlich alles nur genau genommen letzten Endes ein Bild, Propaganda oder sonst irgendwas war, dass sie geglaubt haben, das wäre alles so toll und so heldenhaft. Also wirklich Menschen mal zu zeigen, wie tatsächlich furchtbar und grauenerregend das ist, ist das sicher etwas, was man mal ins Auge fassen sollte. Dennoch gibt es auch wieder die andere Seite, ne? Also wofür wollen wir das noch erleben? Also höchstens, um Menschen davon abzuhalten, jemals nochmal einen Krieg in Kauf zu nehmen. Also es gibt sicher im Moment auf dieser Welt viele Menschen, denen das vielleicht mal was vor Augen führen wollen. Er würde, ne? Also gar keine Frage.
Ja, und da kommt natürlich genau die Diskussion wieder. Dann heißt es wieder, warum wollt ihr das virtuell nacherleben? Es gibt genügend Brandherde überall auf der Welt, wo Leute wirklich dieses Leid ertragen und ihr macht euch da einen Spaß draus. Also so diese Diskussion kann man ja auch immer umdrehen dann quasi.
Also es geht gar nicht um den Spaß.
Aber ich meine, das wird ja dann unterstellt.
Es geht um die Leute, die genau. Andere Leute tatsächlich in solche Situationen schicken, aber selber gar nicht wissen, wie es ist.
Ja. Aber das meinte ich damit, dass das Medium eben neutral ist. Du wirst natürlich genauso dann auch die Leute haben, die sich die Nazi-Simulatoren dort wieder nachbauen werden, weil sie das erleben möchten, weil sie das halt zelebrieren möchten. Und das ist natürlich genau diese ethische Frage, das wirst du nicht verhindern können. Sowas wird es dann geben, genauso wie das dann halt auch zu C64-Zeiten schon solche Programme gab. Und da kann das Medium aber nichts dafür und das wird immer die gleiche Diskussion bleiben und das liegt halt an uns, solche Sachen auszudiskutieren. Deswegen fand ich den Punkt gut von dir, dass man sowas eben nicht tabuisieren sollte, sondern erst recht durch das Ankommen des neuen Mediums das erst recht wieder zur Sprache zu bringen.
Ja, also ich meine, vielleicht haben wir dadurch jetzt auch einfach wieder genau eine solche Chance, weil das ist genau das Problem. Es wird letzten Endes nur unter den Teppich gekehrt und jeder Mensch hat auf dieser Welt hat letzten Endes die Verantwortung für das, was in der Tat tatsächlich passiert. Der eine mehr, der andere weniger. Also je nachdem, in welcher Machtposition er ist. Aber ist sozusagen, ich meine, zu Stellvertreterkonflikten zu machen. Das Medium ist schuld, das Fernsehen ist schuld, was auch immer schuld ist, ist natürlich in der Tendenz immer eine Ausrede. Mhm. Aber man kann es auch umkehren und sagen, natürlich haben wir zum Beispiel als Game Designer auch die Verantwortung, wenn wir solche Welten nachbilden, auch wirklich uns ganz klar zu machen, was genau wollen wir eigentlich damit vermitteln, ne? Weil du hast immer, mit einem Medium hast du auch immer die Möglichkeit, etwas zu verheimlichen, etwas in eine bestimmte Richtung darzustellen. Also sprich, du kannst auch immer Propaganda machen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung so extrem wichtig, aber für alle Medienschaffenden letzten Endes ist sie extrem wichtig. Und sie müssen letzten Endes der Gesellschaft, also den tatsächlich Machthabenden, diesen Spiegel auch immer vorhalten. Hm. Deswegen finde ich unsere Rolle extrem wichtig, letzten Endes, die wir da haben.
Absolut.
Besonders Podcasts sind halt wichtig bei der Aufklärung der Gesellschaft. Nee, was mich jetzt zum Abschluss nochmal interessieren würde, also wenn wir das Auge mal wieder ein bisschen auf die kürzere Zukunft wenden quasi, wir haben jetzt ja schon, oder Daniel hat gesagt, er vermutet, dass die beiden 2015 rauskommen werden.
Das habe ich nicht gesagt.
Du vermutest es und ich glaube, ich werde dir da auch zustimmen, weil...
Ich weiß,
also zumindest eine erste Version.
Ja, wahrscheinlich.
Ne? Also klar wird es dann weitere Verbesserungen geben mit Schirm und besserer Tragekomfort und das ist ja immer so bei irgendwie, dass dann halt, ein Jahr später kommt dann schon das nächste iPhone und es hat dann schon einen besseren Bildschirm und einen längeren haltenden Akku und sowas. Aber ich glaube schon, dass diese ersten Versionen, die wir jetzt gesehen haben, ich meine, die werden jetzt auf der Gamescom schon im Publikumsbereich gezeigt und so, also die müssen schon relativ weit sein. Wie ist das bei euch? Werdet ihr das jetzt erstmal beobachten oder seid ihr eher jetzt in dieser Euphorie, so dieses, oh, wenn es rauskommt, dann will ich das sofort haben, weil ich will das ausprobieren?
Also ich bin nicht mehr so sehr euphoriert. Ich kenne das ja jetzt inzwischen auch. Ich werde das jetzt auf jeden Fall nicht nur aus beruflicher Sicht sehr, sehr aufmerksam mitverfolgen. Werde eigentlich alles an Demos ausprobieren, was es so gibt in nächster Zeit und werde halt hoffen, dass die Spieleindustrie oder vor allem die Softwareindustrie jetzt außerhalb der Spiele, dass die mit klugen Ideen daherkommt, die auch viele Leute davon überzeugen können, dass das ein doch sehr interessantes Medium ist und dem dann vielleicht auch eine Chance geben, wenn es denn dann auf den Markt kommt. Ich hoffe es jedenfalls. Dafür ist die Chance zu groß, dass man dass das auch Positives in die Welt bringen kann.
Linda, du? Achso, ich, ja gut, dann sage ich. Also ich bin sehr euphorisiert und ich werde das, glaube ich, auch eine ganze Weile noch bleiben, weil ich eben, wie im Podcast hier jetzt auch angesprochen, absolut begeistert bin von den Möglichkeiten, die sich da ergeben und werde natürlich auch alles, was da jetzt Spielbezug hat, sowieso irgendwie versuchen zu begutachten, je nachdem, wie es halt geht und was da kommen wird. Aber ich werde eben auch wie Daniel ein Auge offen halten, was sich da so tut außerhalb der Spiele, des Spieleszene, weil ich da eben wahnsinnig große Chancen sehe und sich da, glaube ich, auch durchaus neue Potenziale ergeben, nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht, sondern auch geschäftlicher Sicht. Also durchaus da irgendwie neue Märkte etabliert werden können, die uns positiv beeinflussen können alle. Deswegen werde ich mir so ein Ding auf jeden Fall kaufen, um deine Frage zu beantworten. Wenn es irgendwie marktfähig ist, werde ich da gleich schon bei der ersten Version zuschlagen. Ich werde da nicht warten, bis irgendwie eine bessere Pixelauflösung oder so kommt.
So, jetzt Linda.
Und ich was?
Wie deine aktuelle, gut, bei dir ist wahrscheinlich, ihr werdet das wahrscheinlich aus Forschungszwecken sowieso dann irgendwie euch an die Schule stellen, genau, für die Studenten und so. Aber wenn du jetzt einfach mal von dir privat ausgehst, wirst du dir jetzt, sei es das Sony-Ding, sei es das Oculus oder weiß es ich, wer noch da was in der Tasche hat, wenn das jetzt, gehen wir mal davon aus, 2015 wirklich marktreif ist, also noch nicht als SDK mehr ist, wirst du es dir für privat holen?
Naja, also ich bin im Moment noch, also ich werde euch jetzt wahrscheinlich fürchterlich enttäuschen, weil tatsächlich in meinem Kontext Forschung und Ausbildung habe ich das halt. Bevor ich nicht das Gefühl habe, ich kann ohne das nicht mehr spielen, will ich es mir nicht kaufen. Ich habe mit Kinect und was auch immer, iMove und so weiter, immer rum experimentiert und mein Gefühl war immer, wenn ich zocke, ey, dann brauche ich einen PC oder eine Konsole und irgendwas in der Hand, so, ne? Ich weiß nicht, ich bin einfach so sozialisiert, das ist ganz fürchterlich. Manchmal ärgert mich das auch, aber so die Vorstellung, dann vor so einem Ding rumzuhüppen, habe ich noch nicht. Also solange das Holodeck noch nicht steht, bin ich noch ein bisschen kritisch, aber probieren tue ich das alles, ne? Aber ich habe halt natürlich, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, den großen Vorteil, dass ich das natürlich in meiner Hochschulumgebung immer auch auf Zugriff habe. Mhm. Und wir entwickeln, also Studenten von mir entwickeln gerade so, wirklich mit der Oculus Rift ein hammergeiles Ding. Und das war das erste Mal tatsächlich, wo ich gedacht habe, ja, okay, dafür würde ich mir tatsächlich selber eine anschaffen, weil du spielst eine Drohne in einem, ja, in einem sehr beängstigenden Level, wo du selber hacken musst, also im Grunde genommen eine Hommage an Snowden, wo dann auch die Geschichte eben so darauf abgestellt ist, dass du dieses Gefühl haben musst, dass du es gar nicht anders spielen kannst als wirklich mit der Oculus. Und das überzeugt mich dann tatsächlich. Also wenn wirklich die Game Design Prinzipien, die in der Spielidee stecken, ganz klar darauf ausgerichtet sind, dass du dieses Gefühl auch wirklich implementierst in das Game und es nicht nur einfach ein bisschen besser als der Bildschirm ist oder ein bisschen immersiver als der Bildschirm ist, dann bin ich überzeugt und dann kaufe ich es auch.
Und du, Daniel?
Also ich bin schon tatsächlich eher da für dieses PS4. Morpheus heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das der finale Name ist.
Nee, das ist nur ein Projektname. Project, okay. Morpheus heißt es
momentan. Also so wie Project Natal, was genau dann Kinect wurde. Okay. Aber da eher tatsächlich, weil was mich jetzt bei dem Oculus immer so ein bisschen abschreckt, ich weiß nicht, vielleicht kann Daniel, also der andere Daniel, noch ganz kurz was dazu sagen. Vielleicht ist das jetzt im zweiten SDK besser geworden. Bei dem ersten, da habe ich schon einmal gesehen, wie das aufgebaut wurde und das war schon viel mit, oh, hier noch Treiber einstellen und hier ist jetzt was abgestürzt und jetzt brauchen wir die Software noch und jetzt müssen wir die Bildfrequenzraten, also irgendwie synchronisieren, da damit es auch wirklich dann irgendwie auf beiden Bildschirmen gleich ausschaut. Und das war mir zu viel Gefummel. Also ich möchte dann tatsächlich, und das, glaube ich, funktioniert bei Sony einfach besser, weil die dann halt natürlich ein auf die PS4 abgestimmtes Gerät rausbringen, was halt im Idealfall Plug and Play ist und du setzt es dann auf.
Aber deine Frage bezog sich ja auch auf marktreifes Produkt. Also von daher würde ich das der Fairness halber auch dem Oculus unterstellen, dass es dann mal so sein wird.
Man kann es nur hoffen, aber ganz kurz, Daniel, weißt du, ob das, ist das mittlerweile besser geworden? Ist das mittlerweile am PC zumindest Plug and Play?
Es ist tatsächlich sehr viel schlimmer geworden. verglichen mit dem neuen DK2 war die erste Version relativ simpel einzurichten. Da hast du quasi nur dein Display vom Monitor dupliziert oder ist auf dem zweiten, quasi die Rift als zweites Display angesteuert mit der entsprechenden Auflösung und das hat dann in der Regel funktioniert. Es ist jetzt allerdings nur in der Übergangsphase bei der neuen knifflig, weil da gibt es jetzt eine neue Software-Version, bei der du die Rift nicht mehr als zweites oder drittes Display ansteuerst, sondern das quasi eine eigene Einheit ist und momentan gibt's eben noch kaum Demos und Spiele, die das schon so unterstützen, aber das ist eigentlich nur, das müsste jetzt relativ kurzfristig dann funktionieren. Also die ersten wurden schon umgebaut und das funktioniert dann sehr bequem und die durch diese neue Art der Ausgabe ist die Latenz zum Beispiel auch wesentlich geringer als bei der alten Rift. Also es ist momentan eine bisschen unangenehme Übergangsphase, wo du bei alten Demos ein bisschen rumtricksen musst, bis es dann geht. Oder es geht eben jetzt noch nicht. Und bei den neuen Demos ist es aber schon sehr bequem. Ich gehe aber davon aus, dass, wenn das Ding auf den Markt kommt, dass du dann quasi wie bei unterschiedlichen Auflösungen schaltest halt einfach im Spiel dann oder in der Software ein, hier VR, bla bla, und schon geht's. Also das sollte nicht das Problem sein.
Ja. Gut. Dann danke ich euch auf jeden Fall für dieses sehr ausführliche, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank dir, Linda. Und
vielen Dank euch. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, sehr viel. Wir werden euch weiter verfolgen, was mit der Virtual Reality passiert. Und wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns einfach in einem Jahr nochmal in dieser Runde, was so Neues passiert ist inzwischen, wenn wir die Dinge auch noch weiter beobachtet haben. Vielen Dank auch dir, Daniel.
Sehr, sehr gern. Jederzeit wieder.
Und hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao. Guten Abend.